Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 39. Läuft da was mit uns? Von Jan Boris Winzenburg aus Stern Nummer 42 vom 8.10.2020. Gelesen von Uwe Schröder. 10 E-Autos, 10 Leser und 2 Wochen Zeit für jeden, um die Frage zu beantworten, passt so ein Wagen in mein Leben? Der große Testbericht. So wird man viel gelassener, sagt Jörg Lange und wirkt überrascht von sich selbst. Das ist bei mir der wesentliche Effekt des Tests. Man fährt nicht so schnell, ordnet sich dem Verkehr unter. Für ihn eine ungewohnte Erfahrung. Eigentlich ist Lange der Prototyp des hektischen Autofahrers. Fast täglich ist er mit einem schweren Audi A6 beruflich auf langen Strecken unterwegs. Schwer auch, weil er oft hunderte Kilo Materialproben im Kofferraum hat. Insgesamt 70.000 bis 80.000 Kilometer spult er so im Jahr ab. Termin folgt bei ihm auf Termin. Keine optimalen Voraussetzungen für den Umstieg vom schnellen Verbrenner zum E-Auto mit seinen langen Ladezeiten. Die erste Woche war katastrophal, weil das E-Auto überhaupt nicht in meine Planungen gepasst hat, erinnert sich Lange. Seinem gequälten Gesichtsausdruck sieht man die Erinnerungen an Terminhetze und geplatzte Meetings noch an. In der zweiten Woche habe ich es dann hinbekommen, den Alltag um das Auto herum zu planen, sagt er. Lange fuhr langsamer, um die Reichweite des vollelektrischen Mercedes EQC, den er ausprobierte, zu steigern und begann, die notwendigen Stopps sinnvoll zu nutzen. An der Ladesäule habe ich telefoniert und Mails geschrieben, sagt er, und zweimal bin ich auch spazieren gegangen. Außerdem redete er viel. Ich habe festgestellt, dass die Elektrofahrer so eine Art Community sind. Man grüßt sich, tauscht sich an den Ladesäulen aus. Das sind alles nette Menschen. Von klein bis extravagant. Dass das Leben mit einem Elektromobil anders wird, hatte die Redaktion des Stern schon vermutet, als sie Leser zu einem großen E-Autotest einlud. Dass es die Kraft hat, auch Menschen zu verändern, ist eines der überraschenden Ergebnisse. Ich hoffe, sagt Jörg Lange, ich fahre auch in den nächsten Wochen etwas langsamer und gelassener. Über 300 Interessenten hatten sich um die Möglichkeit beworben, das eigene Auto gegen ein vergleichbares E-Mobil zu tauschen und es im Alltag auszuprobieren. Jörg Lange und 9 weitere Leserinnen und Leser wurden von der Redaktion ausgewählt und kamen am 29. August zum Verlagshaus von Gruner und Jahren nach Hamburg. Dort parkten sie ihr eigenes Auto für 2 Wochen in der Tiefgarage und rollten mit einem Batterieauto ganz still vom Hof. Vom kleinen Renault Zoe bis zum extravaganten Porsche Taycan war alles vertreten, was momentan auf dem deutschen Automarkt an Elektrikern gefragt ist. Aber der Test sollte nicht zeigen, welches der Fahrzeuge das Beste ist. Klassische Autotests, bei denen es um Geschwindigkeit, Beschleunigung und Komfort geht, gibt es genug. Die Redaktion interessierte vielmehr, wie Autofahrer, die bisher so gut wie keinen Kontakt mit der Elektromobilität hatten, sich in der neuen Welt zurechtfinden würden. Ist die Zeit schon reif für den Umstieg zum Stromer? Diese Frage sollten die Tester für alle anderen Sternleser beantworten. Denn genau das ist die Frage, vor der Millionen potenzieller Autokäufer in den nächsten Monaten und Jahren stehen werden. Traue ich mich? Kann das klappen? Wird das was mit mir und dem E-Auto? Sicher, der Staat fördert den Umstieg nach Kräften. Momentan erhält, wer sich für den Kauf eines Neuwagens entscheidet, bis zu 9.500 Euro Zuschuss. Aber reicht das, um die vermeintlichen Nachteile auszugleichen? Kurze Reichweiten, lange Ladezeiten, hohe Kaufpreise, eine unbekannte Technik, mit der man irgendwo stranden könnte. So beschrieben die Sternleser ihre Sorgen, als sie die Fahrzeuge in Hamburg übernahmen. knapp 30.000 Kilometer legten sie mit den 10 Testwagen in den folgenden 2 Wochen zurück. Und dabei erlebten die Fahrer Abenteuer, die sie in Videotagebüchern und auf Fotos festhielten. Die Ergebnisse der Tests werden in den kommenden Tagen und Wochen online auf stern.de und bei Sternplus veröffentlicht. Dort berichten die Leserinnen und Leser ausführlich von aggressiven Falschparkern und nervenden Navigationssystemen, von handgeschriebenen Anweisungszetteln zur Bedienung von Ladesäulen und den bangen Sekunden, bis der Strom das erste Mal fließt. Es gibt vieles, das neu und gewöhnungsbedürftig ist in der Welt der E-Mobilität. Und manches, das schlicht noch nicht funktioniert. Das ist wenig überraschend, weil sich Elektrizität als Antrieb für Autos doch erst in den vergangenen 2-3 Jahren zu einer ernstzunehmenden Alternative zum Verbrennungsmotor entwickelt. Es ist ein später Triumph für eine Technologie, die sich immerhin schon Anfang des 20. Jahrhunderts durchzusetzen schien. Strom war am Beginn des Automobilzeitalters kurzzeitig die beliebteste Antriebsart. Damals waren Autos ein Phänomen der Städte, wo die Elektrizität zwar noch neu und aufregend, aber bereits verfügbar war. Und trotz der damals üblichen, leistungsschwachen und schweren Bleibatterien waren die Fahrleistungen konkurrenzfähig. Das erste Auto, das über 100 Stundenkilometer erreichte, war ein französisches Elektrogefährt. Doch mit dem Ersten Weltkrieg und dem Leistungsschub der Verbrenner, die man für das Kriegsgerät entwickelte, fiel der E-Antrieb in den Dornröschenschlaf. Erst der Erfolg von Tesla machte das Batterieauto wieder zum Mainstream-Produkt. Der Rest der Branche folgt dem kalifornischen Unternehmen hektisch, seit dessen Börsenwert zeitweilig den aller deutschen Autokonzerne übertraf. Die Erkenntnis, dass die Klimaziele mit Verbrennern nicht erreichbar sind, hat sich durchgesetzt. Vorsicht, Geisterbremsung. Die neue Technik stellt viele Gewissheiten in Frage. Zum Beispiel, dass Autos laut sind. Einmal fuhr ich hinter einer Fußgängerin her und habe mich gefragt, warum sie keinen Platz macht, sagt Merle Riepert, die mit einem Opel Corsa E unterwegs war. Aber sie hat mich einfach nicht gehört. Im Laufe der beiden Testwochen wurden aus E-Auto-Novizen wie Riepert echte Profis, die routiniert mit Lade-App, Autonavi und Batterieanzeige jonglierten und meist gut ans Ziel kam. Mit anderen Worten, auch als Neuling kann man sich schnell an Batteriefahrzeuge gewöhnen. Jetzt bin ich so ein bisschen der Experte für E-Autos, sagt etwa Tester Marco Rolev aus Rheda-Wiedenbrück. Der 20-jährige Auszubildende ist normalerweise in einem 22 Jahre alten VW Polo unterwegs. Er pendelt täglich 70 Kilometer zu seinem Ausbildungsplatz. »Ich bin ein bisschen nervös, was die Reichweite angeht«, sagt er bei der Abfahrt in Hamburg. Rolev wechselte zu einem VW e-Up, einem Kleinwagen, der ursprünglich mit Verbrennungsmotor entwickelt wurde. Doch das Ergebnis ist konkurrenzfähig. Rund 260 Kilometer Reichweite sind im Alltag drin und die Umstellung auf die neue Technik fällt leicht. Noch immer muss man den etwas klobigen Schlüssel ins Schloss stecken und die E-Technik durch kurzes Drehen bis zum Anschlag zum Leben erwecken, wie früher die Zündung des Verbrenners. Die Umgewöhnung war nicht so groß, sagt Rolev. 2200 Kilometer fuhr er. Sein Fazit: Ich gebe das Auto ungern wieder ab. Ich hänge an meinem Polo, aber wenn ich mich zwischen den Autos entscheiden müsste, würde ich den E-Up nehmen. Hans-Jörg Fehlbig aus Sigmaringen hatte da etwas mehr mit seinem Testwagen zu kämpfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. »Ich fahre auf der Autobahn auf hellem Beton«, erzählte er bei der Rückgabe des Tesla 3, mit dem er unterwegs war. »Dann kommt ein dunkler Asphaltabschnitt und den erkennt das Auto offenbar als ein anderes Fahrzeug und legt eine Vollbremsung hin. Glücklicherweise ist dabei nichts passiert.« Solche Geisterbremsungen haben schon andere Fahrer von Tesla-Modellen erlebt. Der kalifornische Autobauer setzt konsequent auf Elektronik und ist in der Lage, seine Fahrzeuge jederzeit mit Software-Updates per Mobilfunknetz zu versorgen. Auf diese Weise verfügen auch ältere Autos immer über die aktuellste Technik. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass nicht alles völlig fertig entwickelt ist, wenn es in Kundenhand kommt. Man müsse eben immer bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen, rät Tesla den Fahrern. Hans-Jürg Filbig findet, zu viel Elektronik und noch nicht zu 100% ausgereift. Er ist mit seiner Kritik am digitalen Overkill nicht allein. E-Autos sind Computer auf Rädern. Die Hochleistungsbatterien werden von Rechnern gemanagt. Navigationssysteme und digitale Instrumente sind Standard, die Nutzung einer App für Ladesäulen fast unumgänglich. Man muss schon gut mit dem Smartphone umgehen können, sagt Lene Rjotzkow, die mit ihrem Mann im Renault Zoe unterwegs war. Ich würde sagen, dass wir die älteste Generation sind, die den Wechsel problemlos meistern kann, sagt die 60-Jährige. Offenbar verleiten die vielen verfügbaren Daten eines Elektroautos deren Hersteller dazu, sich digital auszutoben. Fast alle Modelle bieten unzählige Bildschirmmenüs mit Grafiken, Kurven und Tabellen, wo sich feinste Feinheiten justieren lassen. Einfache Dinge wie etwa das Regulieren der Lüftung werden so schnell zur Wissenschaft und sind bei der Fahrt kaum noch zu beherrschen. Waren Drehregler einst blind zu ertasten, sind Touchscreens mit virtuellen Schiebern nur mit Sichtkontakt zu bedienen. Tester Joachim Wöger beklagt den unnötigen Schnickschnack. Wenn es aber um die Technik geht, die ein E-Auto in Bewegung setzt und die beim Bremsen sogar noch Energie zurückgewinnt, steigt er dagegen gern tiefer ein. Als ich das Prinzip der Rekuperation erstmal kapiert hatte, habe ich da regelrechte Euphorie entwickelt, sagte er. Jeder gewonnene Kilometer heißt ja wieder weniger tanken. Der sparsame Schwager Wöger war mit einem Hyundai Kona Elektro unterwegs, einem handlichen SUV aus Korea, der über etwa 400 Kilometer Reichweite im Alltag verfügt. Ungewollte Energiezufuhr. Das Handicap am E-Auto ist eben, dass man etwa 1,5 Stunden Pause machen muss, wenn man weiterfährt, als eine Batterieladung reicht, sagt Wöger. Mit seiner Frau legte er rund 3.300 Kilometer in 2 Wochen zurück und nahm sich dafür extra Urlaub. Im Alltag machen wir solche Strecken aber höchstens 1 bis 2 Mal im Jahr. Seine Abneigung gegenüber solchen Stopps ist auch das Eingeständnis eigener Schwäche. Beim Laden muss man oft in Industriegebieten die Zeit totschlagen. Und ich bin dadurch immer wieder in Versuchung geraten, Fastfood zu essen, weil es da nichts anderes gab, klagt er. Eine andere ungewollte Form der Energiezufuhr. Ein Problem, das auch andere E-Autofahrer kennen. Überhaupt das Laden. Deutschland ist nach wie vor ein Flickenteppich mit hunderten verschiedenen Ladesäulenbetreibern, deren Abrechnungssysteme inkompatibel sind. Mal wird per spezieller Ladekarte des örtlichen Stromanbieters gezahlt. Mal geht es auch mit Roaming-Anbietern wie Plug Surfing oder Charge Now. Andere Ladepunkte müssen per App freigeschaltet werden oder lassen sich mit einer SMS Strom entlocken. Und das alles bei völlig undurchsichtigen Preisen, die in der Regel an den Ladesäulen nicht angezeigt werden. So kann es durchaus geschehen, dass an einer Säule des Anbieters Ionity ein Auto für 29 Cent je Kilowattstunde befüllt wird, an der Säule daneben aber gerade 79 Cent für den Strom berechnet werden. Ein Irrsinn. Und dann sind da noch die 3 verschiedenen Steckertypen an den Verbindungskabeln. Philipp Körnig stieß noch auf ein ganz anderes Problem beim Laden seines Audi e-tron. Falschparker. Nach einem Stau hatten an einer Raststätte die Verbrenner alle Säulen zugeparkt. Da musste ich dann Menschen, die man nicht kennenlernen möchte, dazu bewegen, wegzufahren. Körnig blieb trotz Anfeindungen ruhig. Danach wurden wir beim Laden 20 Minuten mit Messerblicken beäugt. Die fanden das richtig scheiße. Bisher sind relativ wenige Elektroautos unterwegs und viele Stellplätze an Ladesäulen stehen leer. Doch das ändert sich. Die Verkaufszahlen für Batterieautos sind von Januar bis August um 84% gestiegen. Bei den noch zahlreicheren Plug-in-Hybriden die ebenfalls an öffentliche Stromtankstellen drängen, lag der Zuwachs sogar bei 274%. Mit der Hälfte der Kosten. Ökonomisch ist der Umstieg aufs E-Auto bereits sinnvoll. Die hohen Neuwagenpreise werden vom Staat subventioniert und die laufenden Kosten sind ebenfalls deutlich niedriger. Wer seinen Strom über den Hausanschluss bezieht, kommt mit etwa der Hälfte der Energiekosten im Vergleich zu Benzin und Diesel aus. Außerdem spart man bei der Wartung, denn bewegliche Teile sind beim E-Auto selten. Während beim Verbrenner Ventile klappern, Kolben fressen, Pleuel ausschlagen und Kardanwellen brechen können, bewegt sich im E-Antrieb nur die zentrale Motorachse. Schäden sind hier eine Rarität. Ölwechsel oder Verschleißteile wie Kupplungsscheiben oder Zündkerzen gibt es nicht. Selbst die Bremsen werden geschont, denn bei zurückhaltender Fahrweise übernimmt der Motor das Bremsen verschleißfrei per Magnetfeld. Erste Erfahrungen zeigen, im Vergleich zu Verbrennern kommen E-Autos etwa mit einem Drittel des Wartungsaufwands aus. Das hilft auch der Umweltbilanz der Fahrzeuge, die der von Verbrennern deutlich überlegen ist. Das Fazit der Leser fiel überwiegend positiv aus. »Ich bin etwas traurig, dass ich ihn zurückgeben muss. Es waren tolle 14 Tage«, sagt Daniela Sachs-Rollmann. Sie war mit dem Porsche Taycan unterwegs, einer über 500 PS starken Sportlimousine, die man getrost in die Kategorie Traumwagen einordnen darf. 6:2 fürs E-Auto. Aber auch Alltagsautos konnten punkten. Nach 40 Jahren als Fahrer von Verbrennungsmotor und Schaltgetrieben war ich sehr skeptisch, gesteht Rainer Wiedemann, der mit seiner Frau einen Nissan Leaf ausprobierte. Das E-Auto hat mich voll überzeugt und ich habe keine Vorbehalte mehr gegenüber E-Antrieben. Unser nächstes Auto wird wohl eines werden. Skeptischer bleibt Florence Baedeker Georges, die mit ihrem Mann im BMW i3 unterwegs war, dem Testfahrzeug mit der kleinsten Reichweite. »Wir würden bei unserem Auto bleiben«, sagt sie. »Wenn wir 800 Kilometer nach Frankreich fahren, sind 160 Kilometer Reichweite zu wenig. Aber das ist kein Nein zum E-Auto, eher zur kleinen Batterie.« Am Ende geht der Test 6:2 für die E-Mobilität aus. Merle Riepert und Familie Baedeker Georges bleiben unentschieden. Sie wollen erst noch 1-2 Jahre abwarten, bis die Ladesituation sich verbessert hat. Die wichtigste Botschaft des Tests: Es liegt eher an der Infrastruktur als an den Autos. Zu viel ist unreguliert und der Geschäftemacherei überlassen. Politiker, hört die Signale. Das Elektroauto und die Umwelt. Produktion, Wartung, Strom, Entsorgung. Wie sauber ist E-Mobilität wirklich? Die Batterietechnologie entwickelt sich schnell, sodass die Umweltdaten rasch veralten. Aktuell gibt es umfassende Studien von der Technischen Universität Eindhoven und der Umweltberatung Ricardo für die Europäische Kommission. Beide berechnen die Gesamtbelastung je Kilometer, nicht den Verbrauchswert, wie ihn die Hersteller angeben. Produktion. Bei der Herstellung schneiden Elektroautos schlechter ab. Die Uni Eindhoven rechnet, etwa für einen Mercedes C220 Diesel mit 32 Gramm CO je Kilometer, die über die Lebensdauer anfallen. Bei einem vergleichbaren Tesla 3 sind es 51 Gramm. Fast die Hälfte entsteht durch die Batterie, in der problematische Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt stecken. Ein E-Fahrzeug startet mit einer Klimalast. Wartung. Batterieautos haben weniger Verschleißteile, deshalb ist der Reparaturaufwand geringer. Größter Posten sind die Lohnkosten. Auf die Klimabilanz hat die Wartung aber kaum Auswirkungen, denn ein paar Dutzend Liter weniger Motoröl oder eine neue Kupplungsscheibe im Verbrenner sorgen bloß für wenige Gramm CO-Unterschied je Kilometer. Energie. Egal ob Kraftstoff oder Elektrizität. Beides muss zunächst produziert werden. Beim Sprit geht man weltweit von relativ einheitlichen Belastungen aus. Rund 50 Gramm CO je Kilometer entstehen laut EU-Studie bereits, bevor Benzin oder Diesel im Tank sind. Dazu kommt dann noch die Verbrennung. Beim Strom dagegen entscheidet der Standort. Frankreich, Atomkraft, und Schweden, Wasser, produzieren ihren Strom fast CO-frei. Polen, Kohle, hat CO-Belastungen von fast 200 Gramm. Deutschland liegt mit seinem Strommix bei gut 100 Gramm je Kilometer. Durch mehr erneuerbare Energie verbessert sich dieser Wert ständig. Durchschnittliche Batterieautos in der EU kommen momentan auf rund 130 Gramm CO je Kilometer. Verbrenner liegen bei gut 270 Gramm. Das sind 55% mehr als beim E-Auto. Entsorgung. Für das Recycling von Benzin- und Dieselfahrzeugen gibt es eine funktionierende Verwertungskette. Kaum ein Batterieauto hat aber bisher das Ende seiner Lebensdauer erreicht, abgesehen von Unfallwagen. Und erste Erfahrungen zeigen, dass die Fahrzeuge und auch ihre Batterien länger halten als gedacht. Die Uni Eindhoven geht von 250.000 Kilometer Gesamtfahrleistung aus. Danach dürften zumindest die Batterien noch ein zweites Leben als stationärer Stromspeicher antreten, bevor sie nach 20 Jahren oder mehr ausgemustert werden. Da sie voller wertvoller Rohstoffe stecken, lohnt sich Recycling hier und ist auch technisch möglich. Erste Betriebe beginnen sich darauf einzurichten. Jein. Seat Ibiza gegen Opel Corsa E. Merle Riepert will noch nicht gleich von ihrem Benziner zum E-Auto wechseln. Ich wohne auf dem Dorf und fahre jeden Tag 70, 80 Kilometer, sagt die 28-jährige Heilpädagogin aus Geesthacht in der Nähe von Hamburg. Sie nutzte den Opel vor allem für Fahrten zur Arbeit und in die Umgebung. Einmal half sie bei einem Umzug, ein anderes Mal ging es an die Ostsee. Das waren rund 180 Kilometer. Vorher hatte ich den Wagen vollgeladen, und es war dann gut planbar, wie weit man kommt und wo man stoppen muss, sagt sie. Ich habe das Auto in Neumünster dann sogar kostenlos aufgeladen. Sonst zapft sie Strom meist an ihrer Arbeitsstelle und beantwortete dabei die Fragen neugieriger Kollegen. Sogar meine Chefin kam und wollte sich das Auto gern mal anschauen. Sie war einem E-Auto gegenüber gar nicht so abgeneigt. Dass Elektroautos tendenziell etwas sauberer sind, gefiel ihr gut. Unterwegs fühlt man sich auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber noch würde ich mir kein Batterieauto kaufen. Auf dem Land ist man von der Ladeinfrastruktur und den Strecken her einfach benachteiligt. Aber in 2-3 Jahren sieht das vielleicht anders aus. Ja. Renault Twingo gegen Renault Zoe. Lene Hjortzkow und Michael Müller-Hjortzkow haben sich umstimmen lassen und würden den Zoe gern weiterfahren. Wir wollen ein neues Auto und hatten uns eigentlich schon dagegen entschieden, ein Elektroauto zu kaufen, sagt Lene Hjortzkow. Wegen der geringen Reichweite. Die gebürtige Dänin lebt mit ihrem Mann auf einem Bauernhof in der Nähe der Nordseeküste. Abgesehen vom Schulbus gibt es bei uns keinen öffentlichen Verkehr, sagt sie. Das Auto ist für uns ein reines Transportmittel, kein Statussymbol. Umweltaspekte sind den beiden mit Blick auf ihre 4 Kinder aber wichtig. Wir versuchen so wenig wie möglich die Erde zu belasten, und da, glaube ich, ist das E-Auto besser als eins mit Verbrennungsmotor, zumindest was die Energie anbetrifft. Der Test hat ihre Reichweitensorgen beseitigt. Für uns gibt es keinen Grund mehr, nicht E-Auto zu fahren. Natürlich könnte die Reichweite immer etwas größer sein, aber wenn man weiß, wie viel man im Alltag zurücklegt, kann man das auch planen. In den vergangenen Wochen waren wir nicht eingeschränkt. Ja. Porsche 911 gegen Porsche Taycan. Daniela Sachs-Rollmann würde den Elfer mit Boxermotor sofort gegen den elektrischen Taycan tauschen. »Ich bin auch noch nie E-Auto gefahren«, sagt Sachs-Rollmann beim Abholen der Sportlimousine. »Nur mit dem E-Bike. Die Architektin aus Homburg an der Saar und ihr Mann Hans sind eingefleischte Porsche-Fahrer. Und etwas Erfahrung ist ratsam bei einem Auto mit reichlich 500 PS und einer Beschleunigung von unter 4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Bei der Rückkehr stand ihr Urteil fest. Ich will den unbedingt haben. Das Design ist einfach toll, da stimmt wirklich alles. Besonders das problemlose Laden der riesigen Batterie gefiel ihr. Wir haben immer für nur etwa 30 Minuten an Schnellladestationen gehalten. Dort fließt dann ein Viertel Megawatt mit 800 Volt ins Fahrzeug, so viel wie bei keinem anderen Auto im Test. Eine Technik, die zeigt, was bei Elektrofahrzeugen möglich ist. Es gibt aber auch ein paar Kleinigkeiten, die uns nicht gefallen haben, sagt sie. Dazu zählen das Navi und die App zur Suche der Ladestation. Die sind noch nicht ausgereift. Ja. Nissan X-Trail gegen Nissan Leaf. Christiane und Rainer Wiedemann wollen trotz weniger Platz und Ladeschwierigkeiten auf ein E-Auto umsteigen. Gut 700 Kilometer sind es von Hamburg nach Großbettlingen bei Stuttgart, wo die Wiedemanns wohnen. Eine ziemliche Strecke für die erste Fahrt im E-Auto. Wir sind mit Herzklopfen vom Hof gerollt, erinnern Sie sich. Unterwegs bekam sie Strom aus einer privaten Steckdose an einem Fischteich, standen 4 Stunden an einer öffentlichen Station und erlebten dann gleich zweimal das Gefühl, an einer Ladestation anzukommen, die nicht funktioniert. Da stand im Display »In Maintenance«. Wir haben die Servicenummer angerufen, aber da wusste man gar nicht, dass es ein Problem gibt. Auf der ersten Fahrt hatten wir 3 funktionierende und 2 nicht funktionierende Ladestationen. Das ist eine magere Ausbeute. Insgesamt hat das Auto die beiden aber überzeugt. Christiane Wiedemann ist positiv überrascht von der Zahl der Ladeoptionen in Stuttgart. Dort wurde bereits sichtbar investiert, und das scheint der Trend in den Städten zu sein, sagt sie. Nein. Jaguar XJ gegen Tesla Modell 3. Hans-Jürg Filbig ist Vielfahrer und bevorzugt nach wie vor seinen Verbrenner gegenüber dem elektrischen Tesla. Der selbstständige Unternehmensberater legt Wert auf einen Wagen mit großer Reichweite. Der 67-Jährige ist viel unterwegs, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Bis zu 80.000 Kilometer fährt er pro Jahr. Beim Umstieg aufs E-Auto hat mich das schon etwas nervös gemacht, sagt er. Zu Beginn habe ich sehr konservativ gerechnet. Etwa eine Woche habe er gebraucht, um sich an das Auto zu gewöhnen. Vom Aufladen des Teslas an den firmeneigenen Superchargern entlang von Fernstraßen ist Filbig begeistert. Das war super easy. Ranfahren, reinstecken, aufladen und nach maximal 45 Minuten konnte ich weiter. Auch die Navigation fand er gut. Das System ist unglaublich schnell, hat nie die Internetverbindung verloren oder falsche Befehle gegeben, sagt er. Allerdings bremste der Wagen einige Male eigenständig und ohne Vorwarnung. Negativ fiel ihm auch auf, dass alle Funktionen über ein einziges Megadisplay in der Mitte gesteuert werden. Ja, VW Polo gegen VW E-Up. Marco Rolev mag seinen alten Polo, hätte den E-Up aber trotzdem gern gegen sein Auto eingetauscht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich das Auto behalten will, ganz klar ja, sagt der 20-jährige Auszubildende aus Rheda-Wiedenbrück in Westfalen. Unter der Voraussetzung, dass ich bei der Arbeit laden kann und keine weiten Strecken fahren muss. Für den Test durfte er das und wurde immer wieder auf den E-Kleinwagen angesprochen, der bei längeren Ausflügen an seine Grenzen kam. Einmal bin ich zum Edersee gefahren, das sind 242 Kilometer, und ich bin mit 20 Kilometern Rest zu Hause angekommen, erzählt er. Die Rückfahrt war schon risikoreich. Auf der Autobahn ging die Reichweite dann richtig runter und lag irgendwann unter der restlichen Strecke, die wir noch fahren mussten. Da war ich echt nervös und bin sehr sparsam gefahren, aber zu Hause war ich sehr zufrieden. Auch kaputte Ladesäulen erlebte er. Ich glaube, es dauert noch 1-2 Jahre, bis das Ladenetz ordentlich ausgebaut ist. dann ist ein reines E-Auto voll okay. Ja, Hyundai iX35 gegen Hyundai Kona Elektro. Joachim Wöger hatte beim Test viel Pech und würde trotzdem zum E-Auto wechseln. Schon auf der Fahrt von Heilbronn nach Hamburg mit dem Verbrenner standen Joachim Wöger und seine Frau Dorothea stundenlang im Stau. Auf der Rückfahrt mit dem E-Testwagen kam es aber noch schlimmer. Etwa 70 Kilometer vor daheim ist uns einer von der linken Spur in die Fahrertür geknallt. Es hat in Strömen geregnet. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber das Auto war kaputt. Den weiteren Test absolvierten die beiden in einem Ersatzwagen. Ab da lief es besser. Und die Wögers waren jeden Tag unterwegs, fuhren rund 3300 Kilometer durch den Pfälzerwald, über die Schwäbische Alb und an die Küste. Ich hatte schon erwartet, dass es mehr Probleme mit dem Laden gibt, sagt Wöger. Zweimal haben wir die Ladesäulen nicht direkt gefunden, aber sonst hat es echt super funktioniert. Er selbst sei kein Autofreak, aber echt toll ist die rucklose und mordsmäßige Beschleunigung. Das ist schon eine wahre Pracht. Ja. Volvo XC90 gegen Audi e-tron. Philipp Körnig hat durch den Test ein Problem bekommen. Er muss sich ein neues Auto kaufen. Als der IT-Experte aus Hannover am Ende des Tests beim Stern in Hamburg vorrollt, platzt es gleich aus ihm heraus. So ein Mist, jetzt muss ich die Kiste kaufen. Allerdings stehen ihm schwierige Verhandlungen bevor. Meine Frau ist nicht ganz so sicher. Körnig mag Autos. Sehr. Mein Auto muss mir gefallen. Dabei will ich es gar nicht immer nutzen. Gerade bei dem Verkehr auf den Autobahnen macht es mir nicht mehr so viel Spaß wie vor 20 Jahren. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich eine kleine Nuckelpinne fahren möchte. Im Alltag nutzen die Körnigs oft das Fahrrad, haben auch ein E-Lastenfahrrad für den Kindertransport. Im Test fuhr die Familie aber trotzdem knapp 3000 Kilometer und wagte sich als einzige auch in den Osten Deutschlands, wo die öffentliche Ladeinfrastruktur oft noch sehr dünn ist. Das klappte überraschend gut, auch weil der Audi mit 150 Kilowatt Anschlussleistung fast so schnell lädt wie Tesla und Porsche. Das war der Hit, sagt Körnig. Nein. Audi A6 Avant gegen Mercedes EQC. Jörg Lange würde seinen Dienstwagen noch nicht gegen ein E-Auto eintauschen wollen. Für meinen Beruf ist das Elektroauto nichts. Ich muss flexibel sein und das geht nicht, weil man planen muss, wann man wo laden kann, sagt der Objektberater aus der Nähe von Bremen. Er hat täglich unterschiedliche Anlaufstellen, mal ländlich, mal in der Stadt, fährt teils über 500 Kilometer am Tag. In den Großstädten funktioniert das wunderbar, aber wenn man auf dem flachen Land ist, wird es schon kritisch. Man kommt dann irgendwann unter 10% und wird sehr nervös. Der Mercedes hatte gute 300 Kilometer Reichweite. Doch die Zwangspausen hatten auch ihr Gutes. Lange wurde gelassener. Meistens. An manchen Ladesäulen hingen handgeschriebene Zettel, dass sie außer Betrieb sind. Da gibt es echt noch Hausaufgaben, damit E-Mobilität in Deutschland funktioniert. Immerhin, privat wäre das E-Auto vielleicht schon eine Option. Ich würde dann aber garantiert kein Oberklassenmodell wählen. Unser Traumauto wäre eigentlich ein Bus. Jein. Mercedes C-Klasse gegen BMW i3. Florence Baedeker-Georges und Hans-Niels Baedeker. Während er mit Blick auf den Urlaub beim Verbrenner bleiben würde, tendiert sie zum E-Auto. Bei dem französisch-deutschen Ehepaar geht es vor allem um die Reichweite. Wenn wir 800 Kilometer nach Frankreich fahren, sind 160 Kilometer Reichweite zu wenig, sagt Hans-Niels Baedeker. Ihr BMW-Testwagen hatte eine der kleinsten Batterien im Test. Der i3 ist kein Langstreckenauto, eher ein Stadtmobil. Und da schlug er sich gut. Man hätte schnell vergessen, dass man mit Strom unterwegs ist, wenn einen nicht ständig Leute auf das Auto ansprechen würden, freut sich Florence Baedeker-Georges. Nur in einer Waschanlage wurde es brenzlig. Ihr Mann war aufs Förderband gefahren, hatte den Wagen auf N, neutral geschaltet und ausgemacht. Das war keine gute Idee, da das Fahrzeug dann in den Parkmodus P ging und vom Band rutschte. Ein peinlicher Notstopp folgte. Tipp des Personals: E-Autos beim Waschen eingeschaltet lassen. Zusätzliche Information im Netz. Der große Stern E-Auto-Test hat unzählige weitere Eindrücke und Erkenntnisse erbracht. Auf stern.de und bei Stern Plus im Internet wird jede einzelne der 10 Testfahrten porträtiert. Außerdem haben die Testerinnen und Tester Videotagebücher geführt, die dort ebenfalls abrufbar sind. Wer noch tiefer einsteigen möchte, findet außerdem eine 4-teilige Serie rund um die E-Mobilität. www.stern.de/e-autotest. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion. Telefon: 040-3703-7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon: 0341 7113 120. Fax: 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10. BIC: WELADE 8LXXX.